Ein positives Mindset findet in jeder Situation eine Gelegenheit. Ein negatives Mindset sieht in jeder Situation den Fehler.
Nachgefragt und
nachgedacht.
Aktuelle Themen aus dem mentalen Blickwinkel. Wir sind
Johannes, Mentaltrainer und Coach, und
Markus, freier Redner und Moderator. Ja, damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Nachgefragt und Nachgedacht. Hallo Johannes, grüße dich.
Hallo Markus, ein Monat schon wieder vorbei.
Ja.
Und wir werden heute mal wieder in die Welt des Sports gucken, was so
genau.
Uns beschäftigt hat, uns aufgefallen ist.
Genau, unsere erste reine Sportfolge.
Richtig.
Für mich tatsächlich ja große Herausforderung, da ich aktuell
jetzt musst
ja nur,
du dich mal mit dem Sport befassen.
Genau, da ich ja aktuell nur einer Sportart so ganz aktiv folge, aber natürlich, ich habe es in anderen Folgen ja schon mal gesagt, ich bin aufmerksamer Nachrichtenhörer und Leser, von daher kommt
da. Und da ist dir doch direkt was aufgefallen,
genau,
hast da du ist gesagt, mir weil du guckst jetzt ja immer oder hörst immer Nachrichten mit dem Hintergedanken, was ist für ein Podcast wichtig?
Genau, was ist für ein Podcast wichtig und was könnte man mental aufbereiten? Und dazu kurze Geschichte. Samstag waren wir eingeladen bei guten Freunden und die beiden sind ganz große FC Bayern-Fans. Und wie wir gekommen sind, lief so im Hintergrund noch der Fernseher, den hat er dann irgendwo ausgemacht. Aber wie es bei so einem echten Fußballfan ist, das Handy liegt auf dem Tisch und geht irgendwann der Toralarm los. Und irgendwann hat es dann einmal geklingelt, dann zweimal geklingelt, dann dreimal geklingelt, dann viermal geklingelt. Und dann war schon so, dann haben die beiden sich immer so angeguckt, ja, der Kane wieder. Und ja, also tatsächlich haben die Bayern ja gegen Stuttgart 4-0 gewonnen am Wochenende. Und wie wir dann am Sonntag, wie ich dann eben mal wieder Nachrichten gehört habe, stellte sich dann heraus, dass anscheinend Harry Kane schon länger kein Tor mehr geschossen hat. Und weil der Kommentator gesagt hat, Mensch, jetzt ist endlich der Knoten geplatzt. Und er hat in dem Spiel ja drei Tore gemacht, einen Hattrick. Und jetzt habe ich mir gedacht, Mensch, die Frage hebe ich mir tatsächlich für unseren Podcast auf. Und da würde ich dich an der Stelle tatsächlich fragen wollen, was hat es denn so um diesen Knoten auf sich? Also man hört es ja ganz oft, der Knoten ist geplatzt. Gibt es sowas tatsächlich wie so einen Knoten? Was ist dieser Knoten? Und vielleicht dann im Anschluss, wenn wir mal drauf eingehen, wie kann man so einen Knoten tatsächlich lösen?
Ja, sehr schön. Fällt mir auch immer wieder auf, wie häufig mittlerweile über das mentale Thema gesprochen wird, aber eben ohne den Ansatz.
Ja, ne? Stimmt.
Also viele sitzen dann eben da, glaube ich, da geht es nicht nur dir so. Man kennt die Wörter, das ist jetzt mental herausfordernd, dass der Knoten ist geplatzt, aber man kann sich gar nicht so wirklich was drunter vorstellen.
Genau.
Und genau deswegen sitzen wir da, deswegen gute Frage. Diesen Knoten gibt's und ich glaube, den kennt fast jeder, der Sport treibt, der vielleicht selber mal Sport gemacht hat. Denn was ich nicht von der Hand weisen kann, ist, dass Siege oder Ergebnisse oder Erfolgserlebnisse natürlich einen wahnsinnigen Impact auf dein eigenes Mindset hat. Du hast halt einfach, es gibt einen Unterschied, es gibt eine Erfahrungsgrenze und eine Ideengrenze. So könnte man das mal salopp formulieren quasi. Die Erfahrungsgrenze ist soweit ganz okay. Das ist einfach nur, ich habe die Erfahrung gemacht, bisher hat etwas nicht funktioniert. Ja, also zum Beispiel die Erfahrung, Harry Kane hat die letzten zwei Spiele oder ich weiß nicht, wie viele es waren, nicht mehr getroffen, in unserem Beispiel. Wenn jetzt beim Spieler aber dadurch die Idee entsteht, ich treffe das Tor nicht mehr, dann ist das so eine absolute Aussage, die vielleicht manchmal als Gedanke kommt. Das kennt auch der Dartspieler. Ich treffe heute einfach nichts. Das sind so Formulierungen und damit gebe ich mir aber auch so eine Schranke, dadurch fällt eine Schranke runter, dann geht heute auch nichts mehr, weil das ist so eine absolute Aussage. Es entsteht die Idee, ich kann das nicht. Und dadurch entsteht eine Blockade, dieser Knoten quasi, und der löst sich dann erst, wenn ich wieder so ein Erfolgserlebnis habe. Das heißt, die Erfahrungsgrenze ist grundsätzlich erstmal besser, weil das heißt einfach, bisher hat etwas nicht funktioniert. Das lässt mir aber die Option offen, dass es in Zukunft besser wird. Sobald ich aber mit absoluten Sätzen daran gehe, wie das wird heute nichts mehr oder ich kann das nicht, dann kann ganz schnell so eine Blockade entstehen, dass ich quasi mit einem negativen Mindset rangehe. Und wenn ich mit einem negativen Mindset rangehe, ist klar, dass die Wahrscheinlichkeit auch steigt, dass das, was ich machen will, auch nicht funktioniert. Hurricane, Tortreffen, Dartspieler, Doppel- oder Trippeltreffen, etc.
Wie würdest du dann mit jetzt zum Spieler umgehen, der jetzt beispielsweise, du würdest jetzt tatsächlich Harry Kane betreuen dürfen und
schön wär's.
Und du würdest würdest du ihm dann einfach ganz plump, fällt mir jetzt ein, eine Videoanalyse zeigen und sagen, guck mal, vor 3 Spielen hast du doch noch aufs Tor getroffen, es funktioniert doch. Oder ist es dann wirklich was, was man im Training dann rausarbeiten muss, dass man sagen muss, so jetzt, ich weiß nicht, jetzt versuchst du mal aus 3 Meter zu treffen, dann aus 4 Metern, dann aus 10 Metern und so weiter und dann stellen wir vielleicht noch einen Verteidiger davor und tasten uns da langsam wieder ran.
Genau, also beides. Das kommt ein bisschen auf den Spieler an, auch wie sehr ist der schon in dieser Ideengrenze, wenn ich bei dem Bild bleiben will, in der Blockade drin. Bei manchen hilft einfach nur das Gespräch zu sagen, du pass auf, jedes Spiel ist neu. Ja? Und manche kriegen das dann auch hin und sagen, okay, hast eigentlich recht, ist ein neues Spiel. Es gibt keinen objektiven Grund, warum es im nächsten Spiel jetzt nicht funktionieren sollte, ja, weil ich weiß, grundsätzlich kann ich treffen. Also es ist ja ein Grund, warum FC Bayern Harry Kane damals verpflichtet hat und letzte Saison hat er ja auch getroffen wie nix und die Saison ist ja auch noch jung. Also das reicht den manchen schon. Dann hilft natürlich eine Analyse, nicht nur wann hat er getroffen, sondern auch jetzt gerade bei jemandem wie Harry Kane, bei wo ja auch eine gewisse Technik oder ein gewisses taktisches Verständnis dazu gehört, warum hast du denn nicht getroffen? Also was war der Grund? Hast du vielleicht einfach ins kurze Eck geschossen, aber das lange Eck wäre besser gewesen. Hättest du mit Vollspann schießen sollen, anstatt mit Effet. So, ne? Also, dass man einfach analysiert, warum ist der Fehler entstanden. Dass man nicht einfach nur das Ergebnis sieht, nicht getroffen, sondern das Warum dahinter versteht. Und dann hat man einen Ansatz, was kann ich denn selber besser machen?
Ja.
Und das ist ja am Ende das, was ich in der Hand habe, was ich kontrollieren kann und nicht das reine Ergebnis, weil da spielt halt dann auch noch ein Torwart mit. Vielleicht hat der Torwart einfach geisteskrank gut gehalten.
Ja.
Und auch das gehört dazu. Genauso wäre es beim Dartspieler. Hat er sich vor seiner letzten Aufnahme Zeit genommen? Oder hat er sich keine Zeit genommen? War das eine Situation, wo er weiß, wenn ich jetzt nicht treffe, dann ist das Spiel vielleicht verloren, weil der Gegner einfach danach checkt. Das heißt, so eine Situation erfordert natürlich eine andere Herangehensweise, weil sie von Haus aus mehr Druck mitbringt, wie wenn ich weiß, der Gegner kann eh nicht checken und ich habe noch Zeit. Dann bin ich ruhiger, dann gehe ich gelassener ran. Also dann muss man vielleicht analysieren, wie kann man unterschiedlich rangehen. Und dann gibt es natürlich auch ganz klare Methodiken wie Entspannungstechniken, geht hin bis zum Meditation oder Hypnose, wo ich mich ja extra weitergebildet habe, wo man eben dann über die Hypnose mit dem Unterbewusstsein arbeiten kann und dem Unterbewusstsein quasi wieder vermitteln kann, du pass auf, ich kann noch Fußball spielen oder Dart spielen, du brauchst mich da nicht blockieren.
Okay, also aber trotzdem tatsächlich ein Thema, wo man dran arbeiten sollte und muss und vielleicht so jetzt als zum Mitnehmen diese, wie du es gesagt hast, die Ideengrenze dann tatsächlich versuchen, nach Möglichkeit weit rauszuschieben, beziehungsweise diese negative oder diese Negativität in seinem Umgang damit dann zu streichen. Eben, ich kann das
ganz
nicht,
genau,
sondern es ist halt heute genau, mal kein,
der einfachste.
Ja, nicht der beste Tag, ne? Es ist mal irgendwie, ja, aber nicht jetzt zu sagen, es geht gar nichts mehr. Ja,
genau, also der einfachste Tipp ist einfach erstmal darauf zu achten, wie rede ich eigentlich mit mir selber. Ne? Also rede ich wirklich schon in diesen absoluten Sätzen, das kann ich nicht, das wird heute nichts mehr, ach, war ja klar, dass der daneben geht und so weiter. Weil dann merke ich, da spricht im Endeffekt ein negatives Denkmuster und von dem werde ich einfach gerade gesteuert.
Ja.
Aber wer, wenn nicht ich, kann bestimmen, in welchen Gedanken ich mich aufhalten will, in welchen Gedanken ich an die Situation herangehen möchte.
Genau.
Das heißt, ich kann auch jederzeit selber entscheiden zu sagen, nee, beim nächsten Mal gehe ich jetzt einfach mit 2 tiefen Atemzügen ran und sag mir einmal vorher, ich treffe das Ding jetzt. Mhm. Und bei manchen reicht das schon, um diesen Knoten quasi so ein bisschen zu lösen. Mhm. So wie ich in meinem Eingangszitat, das habe ich ja nicht ohne Grund gewählt, schon gesagt habe, wenn ich mit einem positiven Mindset rangehe, dann erkenne ich, jede neue Situation ist eine Chance. Was beim Fußball und beim Darts sehr gut vergleichbar ist, ist der Elfmeter. Mhm. Ich kann als Fußballer an den Elfmeter rangehen und sagen, hoffentlich geht der rein.
Ja.
Beim Hoffen weiß ich aber nicht, ob ich das wirklich kann.
Ja.
Ja. Und genauso steht der Dartspieler vor seinem Wurf da. Der Gegner hat gar keinen Einfluss auf den Wurf. Mhm. Aber wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass ich das treffen kann, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit auch. Weil warum soll jetzt das Gehirn Höchstleistung an den Körper weiterleiten?
Ja.
Wenn ich aber rangehe und sage, den haue ich jetzt rein, egal ob das der Elfmeter oder der Dart ist, dann steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass diese Befehlskette von Gehirn, wo die Bewegung einfach ja startet, viel, viel besser an den Körper, an die Muskulatur im Endeffekt dann weiterläuft. Also da einfach mal auf die eigene Sprache so ein bisschen achten. Das ist so der eigene Ansatz, den man da ganz gut beachten kann.
Bleiben wir mal gerne beim Dart, weil das in der Recherche eben auch aufgefallen, da ist mir noch so ein Thema begegnet, und zwar Gervin Price. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ehemaliger Weltmeister, und da fällt ja tatsächlich auf, dass er ein paar gute Spiele auch immer macht, ein paar gute Turniere macht, aber eigentlich nicht so zu seiner richtigen Form, die eines, man würde vielleicht sagen, weltmeisterwürdigen Form mehr hier heranfindet.
Auch sein eigener Anspruch.
Genau, und kann man da auch von einer Art Knoten sprechen, oder wie würdest du das analysieren?
Also ich würde sagen, dass er auf jeden Fall eine Blockade hat.
Mhm.
Ja, was mich bei ihm ein bisschen wundert, ist, er kommt ja ursprünglich aus dem Rugby, also Profi-Rugby. Das heißt, der hat eigentlich ja, das hat ihn am Anfang auch so ausgezeichnet, diese Ausstrahlung. Mhm. Er ist sehr muskulös, der hat einen muskulösen Oberkörper und daher schon eine Ausstrahlung, die einschüchternd wirken kann. Und eigentlich weiß er ja auch aus dem Rugby, was Körpersprache ausmachen kann auf den Körper, auf den Gegner, meine ich jetzt. Ne? Mhm. Und bei ihm hat man jetzt gesehen, vor, war das 2 Wochen oder 3 Wochen, beim World Grand Prix, wo die im Satzmodus spielen. Da hat er den ersten Satz zwar verloren, aber beide Spieler waren sehr emotional und rein positiv emotional, haben sich selber gepusht, haben versucht, über die Körpersprache Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Und am Ende ging der Satz ganz knapp 3-2 an den Gegner, an James Wade. Aber beide, es hat Spaß gemacht zuzusehen, weil es gesagt, beide spielen vielleicht nicht ihr allerbestes Darts, aber sie spielen am Limit. Sie versuchen so, das Beste aus sich herauszuholen. Und dann gab es eine Szene im zweiten Satz, der Gegner gewinnt das erste Leg und Gervin Price hat dann 40 Rest, steht also auf seinem Lieblingsdoppel, Doppel 20, hat 3 Darts in der Hand und wirft alle 3 daneben. Und quittiert das dann natürlich mit einem Kopfschütteln und so einem süffisanten Lächeln. So weit, so gut, dass das keine coole Situation ist, wenn du 3 Chancen vergibst, ist klar. Da darf man auch mal negativ reagieren.
Ja.
Was auffällig war, ist, dass er danach das komplette Spiel eigentlich abgibt. Wade checkt das natürlich zum 0-2, der Satz ist aber noch nicht verloren und auch das Match ist noch nicht verloren. Selbst wenn er den zweiten Satz verliert, hat er immer noch die Zeit. 3 Sätze musst du gewinnen, also hast immer noch die Zeit zu gewinnen.
Ja.
Und wenn ich von mir überzeugt bin, ich bin ehemaliger Weltmeister und er postet auch immer auf Instagram, wie gut er eigentlich ist und dass seine Form eigentlich stimmt und so weiter. Jemand schmeißt aber das ganze Spiel weg. Nach einer so einer Situation, das sieht man an der Körpersprache danach, weil jeder Dart, der nicht das Ziel getroffen hat, wurde mit dem Kopfschütteln, mit einem süffisanten Lächeln quittiert. Mhm. Es gab gar keine positive Körpersprache mehr, gar kein Come on mehr, gar kein lautes Aufpushen mehr. dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf den Gegner. Weil der Gegner sieht natürlich auch, ah ja gut, dich habe ich jetzt im Sack. Und dadurch spielen die Gegner das dann natürlich gegen ihn auch gut zu Ende.
Ja.
Und dass er diesen Hebel nicht selber merkt, vor allem, weil er eigentlich gemerkt hat, früher habe ich emotionaler gespielt und meine Spiele größtenteils gewonnen. Jetzt hat er immer wieder so dieses eine Spiel, wo er das macht und das läuft dann meistens ganz gut. Und dann, sobald aber eine Situation kommt, die er quasi kennt, da kommt wieder die Ideengrenze. Ja, es kommt eine Erfahrung, ich treffe mein Doppel wieder nicht. Und dann entsteht aber wahrscheinlich in ihm die Idee, ja, ist ja wie immer.
Ja,
jetzt passiert genau das Gleiche wieder. Jetzt kommt diese alte Platte, es spielt sich die alte Platte ab und das beeinflusst dann sein komplettes neues Handeln. Also es ist wie ein negatives Denkmuster, was auf einmal da anspringt, wo er sagt, ah, okay, jetzt ist das Ding verloren. Obwohl es noch nicht verloren ist, das heißt, du gibst ein bisschen zu früh auf und das werden auch vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen von sich selbst, dass man mal ein Spiel aufgegeben hat, bevor es eigentlich vorbei war. Einfach, weil man so eine Erfahrung aus der Vergangenheit hat, was einen so ein bisschen triggert. Auch das ist wieder so ein Moment, wo man sagen muss, halt, das ist nur die Erfahrung, die ich aus der Vergangenheit habe. Ich bin aber in einem neuen Spiel. Ich kann das eigentlich genau jetzt anders machen. Und das ist das, was ihm so ein bisschen fehlt. Und das wundert mich eigentlich, dass er diese Emotionalität nicht wieder bringt. Ich habe zwar so eine Idee, woran es liegen könnte. Ich kenne ihn natürlich nicht, aber er wurde früher viel ausgebuht, weil natürlich im Darts ist es nicht so üblich, so sehr emotional nach außen zu gehen quasi. Ne? Das hat er neu mit reingebracht. Das fanden nicht viele cool. Nicht alle cool. Manche fanden das toll, manche aber auch nicht. Und dann wurde ausgebuht für seine Art und Weise.
Ja, ja.
Und vielleicht hat das irgendwo auch in ihm gearbeitet, dass er gedacht hat, ich versuche jetzt mal weniger emotional zu sein und dadurch die Zuschauer mehr auf meine Seite zu bringen. Wenn das aber mein eigenes Spiel negativ beeinflusst, habe ich am Ende nichts davon.
Ja.
Dann ist es vielleicht nicht so gut, Everybody's Darling zu sein und lieber bei manchen Leuten anzuecken, aber dafür gewinne ich die Spiele oder komme zumindest ins Halbfinale oder Finale. Das ist natürlich die Frage, die man sich dann immer stellen muss. Ne? Was ist am Ende, was bringt mir am Ende mehr Erfolg?
Und das ist ja, denke ich, auch, also ich glaube, das kennt ja jeder. Also so in diesen, kommt mir jetzt so ganz bekannt vor, also, manchmal, das ist ja immer, sagst, immer wenn dieses oder jenes passiert, mache ich das. Keine Ahnung. Also man kann das auch in Sprichworten ja wiederfinden. Ne? Schwarze Katze von rechts bringt Unglück. Ja? Also das, wenn ich mir das oft genug einrede, immer wenn ich eine schwarze Katze sehe, oh,
shit. Freitag der 13.
Freitag der 13., genau. Oder
wenn ich schon sage, das ist ein Pechstag, ist ein schlechter Tag, oder ich sag um 12 Uhr, heute ist ein Scheißtag, dann werde ich danach auch nur noch die negativen Erlebnisse sehen.
Ja.
Quasi. Ne? Und die positiven Sachen, die eigentlich gut laufen oder normal laufen, die ignoriere ich.
Genau. Ja.
Aber dann ist das, was weiß ich, das Taschentuch, das mir runterfällt, typisch.
Ja.
Passiert natürlich ausgerechnet heute.
Da ist natürlich beim Darts eine besondere Herausforderung, wie ich finde. Also ich bin da jetzt auch nicht so ganz tief drinnen, aber wenn ich das so mir vorstelle, wie das so in so einem Turnier abläuft, du hast ja da, oder ein Spieler wird ja da wenig betreut. Ich glaube, das ist ja. Grundsätzlich anders. Also zum Beispiel habe ich ja jetzt in 2 Wochen moderiere ich hier in Bad Kissingen die Boxnacht. Und wenn ich mir das beim Boxen vorstelle beispielsweise, dann ist man ja auch, dann ist kurz Pause, dann kommt sofort der Trainer, flüstert mir was ins Ohr, macht das mal beim nächsten Mal. Oder hast du das gesehen? Guck mal, wenn der auf dem Fuß steht, dann ist da die Flanke frei. Nutzt das mal, dass sowas passiert ja im Darts gar nicht. Also die sind ja wirklich aufeinander, auf alleine eingestellt oder angewiesen. Und da stelle ich mir schon vor, dass das dann die Gefahr einfach birgt, dass man sehr schnell in solche Muster reinkommt. Also sowohl positiv als auch negativ. Also kann ich ja auch in den positiven Flow kommen. Und wenn mich dann einer, wenn dann irgendwie mir noch einen Tipp gibt, dann bin ich aus dem Flow wieder raus. Kann auch passieren, aber eben so wie jetzt da, wenn eben vielleicht einer mal sagen würde, ey, bleib weiter dran oder das funktioniert so und so oder das war doch deine, wie du hast ja eingangs gesagt, sein Lieblingsdouble eigentlich, ne? Also von daher erinner dich mal dran, eigentlich steigst du immer mit dem gut aus. Ja, dann wäre das sicherlich positiver.
Absolut. Und das ist auch ein Aspekt, der, glaube ich, im Darts kommen wird. Mhm. Aber weil Darts sich professionalisiert immer weiter und man merkt es auch an den Ergebnissen. Also die Leistungsdichte wird so eng. Also es gibt zwar so die paar Spieler, wo du schon sagen kannst, hier, die performen einfach häufiger, kommen regelmäßig sehr, sehr weit, aber es gibt auch immer wieder Ausreißer von Leuten, die du vorher noch nicht so viel gehört hast, die dann aber die Top-Leute schlagen und dann mal einen Run bis ins Halbfinale oder so haben. Mhm. Aber was auf jeden Fall, zumindest wissen wir nicht, wie stark gewisse Spieler betreut werden, weil es einfach nicht öffentlich ist. Ne? Es gibt schon die Spieler, die von Mentaltrainern, von Sportpsychologen, vielleicht auch von Darttrainern, das weiß ich jetzt nicht, betreut werden, aber sehr viel davon ist im Vorfeld und wie du sagst, im Turnier selber gar nicht.
Ja.
Ne? Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo ich glaube, dem Spieler ist es teilweise noch nicht so bewusst, weil der Vorteil im Darts ist, du kannst es komplett alleine trainieren.
Ja.
Du brauchst keinen Gegner. Du hast natürlich auch nicht den Gegner, direkten Gegner-Einfluss. Mhm. Im Boxen natürlich bin ich mit meinem Stellungsspiel und allem, was dazugehört, abhängig auch von meinem Gegner. Da tut jeder Fehler im wahrsten Sinne des Wortes auch weh.
Ja.
Ne? Im Football bin ich abhängig von den Formationen, von den Spielern des Gegners. Im Darts natürlich theoretisch nicht.
Ja.
Aber natürlich gibt es Möglichkeiten, wo der Gegner Einfluss auf mein Spiel nehmen kann. Mhm. Durch zeitliche Verzögerungen, durch eben Emotionen, die er zeigt, durch starke Aufnahmen, die aus dem Nichts kommen.
Ja.
Und da wäre natürlich, wenn außen jemand sitzt, der dann über Zeichensprache zum Beispiel, die vorher ausgemacht ist, ganz klar Anweisungen geben kann, du pass auf, jetzt denk an das, was wir besprochen haben. Denk an das, was wir einstudiert haben. Mach jetzt dein Ritual. Kannst du natürlich einen gewissen Spieler lenken. Mhm. Und ich glaube, da kann Darts noch sehr viel lernen von anderen Sportarten, wie zum Beispiel unserer gemeinsamen Leidenschaft der NFL, wo jeder Furz beeinflusst wird.
Genau, da können wir vielleicht auch ganz kurz nochmal drauf gucken, wenn wir so bei den Unterschieden sind. Mir kommt jetzt gerade da zwar auch das Tennis mit in den Gedanken, weil beim Tennis ist es ja tatsächlich ähnlich, da sitzt ihr ja auch alleine auf der Bank, also zumindest mal.
Richtig, da hat sich aber jetzt quasi im letzten 1,5 Jahren erst, muss man auch erstmal überlegen, dass es so lange gedauert hat, wurde es endlich geregelt, dass der Trainer zumindest von der Tribüne aus coachen darf. Mhm. Das war ja bis dahin, hat der Schiedsrichter ja darauf geachtet, wenn der auch nur ein Zeichen gibt, gab es eine Verwarnung für den Spieler. Mhm. Was eigentlich idiotisch ist, wenn du bedenkst, hier Handball, NFL, was weiß ich, jede Sportart hat eigentlich einen Coach, der Einfluss nimmt, wo der Spieler nie alleine ist.
Ja.
Nur Darts und Tennis hatte das eigentlich nicht, die vorher vorbereitet werden müssen. Aber wenn wir eben wissen, wie Denkmuster funktionieren, dass die sich mitten im Spiel aufbauen können, ist es so viel wert, auch für den Spieler nicht zusammenzubrechen an einer Situation, weil von außen einfach einer einen objektiven Blick mal geben kann.
Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, die Sportart wird natürlich dadurch auch stärker fokussiert. Ne? Also wenn ich jetzt in der Lage bin, mir einen Top-Trainer und einen Trainerstab vielleicht, wir kommen gleich noch zur NFL, leisten zu können, dann kann ich unter Umständen ein Spiel entscheiden, obwohl ich eigentlich vielleicht jetzt rein physisch gesehen oder rein auch vom Talent her der schlechtere Spieler bin.
Natürlich, irgendwo es hat beides einen Reiz. Ne? Ja. Natürlich hat das eine den Reiz, wo man sagen kann, okay, der Spieler muss halt so mental stark sein, weil er das alleine regeln muss während dem Spiel. Ne? Und auf der anderen Seite könnte man sich überlegen, was ist vielleicht noch möglich, wenn jetzt Trainer und Coaches währenddessen die Möglichkeit haben.
Ja, klar.
Oder der Spieler die Möglichkeit hat. Es geht ja gar nicht um den Trainer an sich. Der Trainer soll ja gar nicht im Fokus stehen, sondern der Spieler, wenn er das Gefühl hat, ich bräuchte jetzt einen Input, hat er zumindest die Möglichkeit, das in Anspruch zu nehmen. Was dann vielleicht noch möglich wäre, dass dann vielleicht Leistungseinbrüche nicht so sehr da wären, zum Beispiel, wie man es aus jeder Sportart kennt. Weil das kennen wir aus der NFL, wo es um Zeit geht, wo die auf Zeit spielen, aber man nie eigentlich echt nicht den Fehler machen darf, ein Team abzuschreiben. Nee. Selbst wenn es mal 20 Punkte hinten liegt. Da hat Tom Brady schon mehrmals das früher bewiesen, aber auch dieses Jahr gab es da schon einige Spiele und erst vergangenen Spieltag deine Vikings, die dann zwar am Ende verloren haben,
aber dann,
wo es rauf und runter geht.
Genau, und da kommt es ja umso mehr, also deswegen ist es ganz gute Überleitung von dem einen zum anderen. Tatsächlich, da ist ja, wie du sagst, jeder Furz geregelt. Ja? Also da braucht man ja nur sehen, was die alles für Kladden in der Hand haben von Strategiebüchern. Jeder Quarterback hat am Handgelenk nochmal die wichtigsten Spielzüge aufgeschrieben. Die sind über Funk verbunden miteinander.
Genau, das wissen die wenigsten. Der Quarterback hat einen Lautsprecher in seinem Helm.
Genau.
Na, der wird ja fast wie eine Marionette gelenkt.
Richtig.
Der muss zwar seine Entscheidung dann noch auf dem Spiel treffen, je nachdem, was da passiert, aber
ja, der Spielzug von vornherein ist
die ersten
ist
klar. Spielzüge sind ja vorgeschrieben, quasi.
Genau. Und auch der Spielzug an sich ist ja klar geregelt, wo jetzt, es weiß dann auch jeder, das gibt er ja vorher an, wo jeder hinzurennen hat. Und dann ist einfach da die Hoffnung, dass das genauso funktioniert, und die Challenge auf der anderen Seite, deswegen gerade die angesprochenen Vikings haben ja einen der besten Defense-Trainer und Defense-Coaches, und der ist dann eben die Herausforderung, genau diesen Spielzug der anderen zu lesen und zu sagen, ich stelle jetzt die entsprechende Strategie dagegen auf. Und wie du sagst, also das war natürlich, also muss ich sagen, eines der spannendsten Spiele jetzt überhaupt in dieser Saison. Und es ist tatsächlich so, wir hatten ja, waren 10-0 vorne gelegen und haben dann im zweiten Viertel 21 Punkte den Lions gegeben und keinen einzigen Gegenpunkt gemacht. Also das ist wirklich krass, dann so ein Viertel komplett verschenkt, nicht einen Punkt möglich gewesen. Gut, hinten raus wurde es dann nochmal eng, aber
dann aber trotzdem wieder geführt?
Trotzdem wieder kurz geführt,
bis kurz vor Schluss.
Und da eben dann durch das Field Goal dann mit 2 Punkten quasi verloren. Aber wie du schon sagst, und das ist, glaube ich, genau da sieht man vielleicht auch so eine Einstellung oder so ein mentale Hilfe. Vielleicht, wenn jemand alleine gewesen wäre oder nicht so stark gecoacht ist, wenn ich jetzt ein Viertel wirklich 21 Punkte dem Gegner überlasse und keinen einzigen Punkt mache, da hat nichts funktioniert, gar nichts. Da dann nicht zu sagen, scheiße.
Das wird heute nicht mehr.
Ich liege jetzt, also auf der einen Seite waren wir 10-0 vorne gelegen, da war es dann schon Leistung für die anderen zu sagen, okay, wir kämpfen uns dann nochmal ran, wobei 10 Punkte im Football nicht viel sind. Aber und dann auf einmal so sich überholen zu lassen und dann zu sagen, ja komm, ja, egal, geht, geht heute nicht. Wurscht, wir führen sowieso 4-0 Siege, jetzt sind es dann halt 4-1. Auf die eine Niederlage kommt es doch gar nicht erst an. Da, glaube ich, sieht man dann wirklich so einen Coaching-Ansatz, wie du sagst, wie wichtig das dann ist, dass dir jemand sagt, nee, es wird jetzt weiter gekämpft und wir machen das und wir holen das Ding trotzdem nach Hause.
Und das hilft auch mental dir, wenn du weißt, ich muss das jetzt nicht alles selber verarbeiten. Ne, sondern ich habe da draußen einen Trainer, das lief jetzt alles in die Hose, aber der analysiert jetzt das Spiel und gibt mir den nächsten oder die nächsten zwei Spielzüge vor. Ja. Dann gebe ich vielleicht meinen Input noch, ey, ich kann gerade nicht passen oder was weiß ich. Und dann hast du aber mehrere Köpfe, die sich zusammenstecken und du musst nicht alles alleine entscheiden. Und das gibt dir natürlich manchmal auch mental wieder Kapazitäten, dich nur aufs Spielen zu konzentrieren. Wodurch diese Quarterbacks, auch wenn die mal eine Interception werfen, wenn die mal gesackt werden und so weiter, zu sagen, ich mache einfach weiter, ich vertraue auf den draußen, der gibt mir den nächsten Spielzug, der darauf aufgebaut ist, dass das nicht nochmal passiert und so weiter.
Ja.
Na, also, und das ist, glaube ich, einfach ein Punkt, der in anderen Sportarten, wie zum Beispiel Darts, noch sehr, 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 sehr helfen kann, zumindest während dem Spiel. Wobei ich natürlich aus meiner Erfahrung und meiner Arbeit auch weiß, dass viele Spieler sich immerhin schon zwischen den Turnieren und vor den Turnieren mittlerweile natürlich betreuen lassen. Ne? Ich merke schon, ich bin ja, habe ja 80% Darts-Kunden. Da ist schon ein Bewusstsein mittlerweile da, dass das wichtig ist. Und wenn wir da kurz den Schwenk zurück machen, da habe ich letztens eine ganz interessante Statistik gesehen. Gabriel Clemens, ehemalige deutsche Nummer 1 im Darts, hat jetzt ergebnistechnisch in letzter Zeit nicht so viel abgeräumt. Zumindest wenn man die reinen Runden anschaut, wie weit er in einem Turnier gekommen ist, hat aber den aktuellen Weltmeister geschlagen, den dreimaligen ehemaligen Weltmeister geschlagen. Da kommst du natürlich, musst du ein bisschen natürlich auch andere Faktoren sehen, wie zum Beispiel Auslosung. Wie oft komme ich jetzt wirklich gegen einen Brettergegner? Ja, das ist natürlich schon auch irgendwo ein Faktor. Und wenn man dann aber sich einfach die reine Statistik anguckt, dann hat man gesehen, aus den letzten 200 Legs, die die Profis gespielt haben, hat er zu den Top 10 gehört. Also er war der 10. beste Spieler, was Average, was Doppelquote und so weiter angeht. Das heißt, da weißt du auch, da darf sich einfach kein Knoten aufbauen, sondern man guckt sich mal die reine Statistik an. Okay, ich spiele aktuell wirklich gut. Von der reinen Statistik, von der Form her, bin ich eigentlich Top 10. Und dann muss ich einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Einfach weitermachen, arbeiten, jedes Mal wieder erkennen, jedes Turnier ist eine neue Chance und vielleicht platzt da eben dann auch der Knoten und dann geht man mal 2, 3, 4, 5 Runden einfach durch, weil Gegner und Auslosung auch irgendwie mal zusammenpassen. Genau. Aber wenn jedes Mal der Gegner halt, gegen den ich spiele, über 100 im Average spielt, dann wird es halt auch einfach schwer. Ja, weil das ist natürlich auch einfach schwer. Aber wenn ich mir dann, da hilft es dann manchmal, das große Ganze zu sehen und nicht nur eben das reine Ergebnis. Weil das reine Ergebnis sieht manchmal negativer aus als vielleicht das eigentliche Spiel, was ich bringe. Und das ist das, was, glaube ich, die NFL dann auch immer wieder zeigt, wo die Spiele gedreht werden über die Zeit, wo man immer wieder neutral und neu in jeden Spielzug reingeht und wo andere Sportarten wie Darts sich vielleicht auch Sachen abgucken können und mal sehen kann, okay, ich muss gucken, was habe ich eigentlich selber in der Hand.
Jetzt hast du einen deutschen Dartspieler schon genannt und da hast du ja auch noch was vorbereitet und das hören wir uns jetzt gleich nochmal an. Ja, der Held des Monats, da hast du auch einen deutschen Dartspieler.
Richtig, da habe ich auch einen deutschen Dartspieler und zwar unser aktueller Nummer 1 im deutschen Darts, Martin Schindler. Denn Martin Schindler hat dieses Jahr schon mal Geschichte geschrieben, aber jetzt wieder, denn jetzt stehen ja die European Darts Championship, also quasi die Europameisterschaft an und das erste Mal in der Geschichte ist ein Deutscher an 1 gesetzt, nämlich Martin Schindler. Das zeigt einfach, dass jahrelange Arbeit, es kommt nämlich auch aus dem Loch, der die Tourcard mal verloren hat, sich dann aber wieder rangearbeitet hat, die Tourcard wieder geholt hat und jetzt einfach dieses Jahr so konstant durchgespielt hat, dass er sich sogar quasi in der Weltrangliste auf Position 1 bei der European Darts Championship gespielt hat und dadurch an Nummer 1 gesetzt in dieses Turnier hineingeht und das einfach der verdiente Lohn ist für ein gedammtes Jahr und aber auch für die Arbeit über mehrere Jahre, denn Kobe Bryant hat es mal so schön gesagt, es ist einfach, es kommt darauf an, was tust du jeden Tag rein und mach das über eine Periode von mehreren Jahren und dann kannst du die Früchte deiner Arbeit ernten und das ist im Endeffekt etwas, was man einfach nur mitgeben kann. Ich muss nicht alles auf einmal schaffen, ich muss einfach arbeiten, Geduld haben, konstant dabei bleiben, vom Mindset her dabei bleiben, an mich glauben und dann ernte ich irgendwann auch die Früchte.
Dann hoffe ich mal, vielleicht hört er uns ja sogar zu, Martin Schindler, wenn du zuhörst, dass du einen anständigen Mentalcoach hast. Wenn nicht, hätte ich da einen Tipp, weil ja, mit so einer Position in ein Turnier zu starten, ist natürlich auch eine mentale Herausforderung.
Absolut.
Auch ein gewisser Drucksituation, der man dann auch in der Situation erstmal gewachsen sein muss. Und da
absolut. Und dazu der kleine Hinweis. Wir nehmen nämlich vor den European Darts Championship auf, weil die Folge kommt nach den European Darts Championship erst raus. Das heißt, wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Mhm. Wenn ihr die Folge hört, wisst ihr eher, wie es ausgeht. Genau. Quasi. Das heißt, wir können aber in der nächsten Folge da dann mal Bezug drauf nehmen.
Genau.
Denn du hast vollkommen recht. Auch das kann eine Bürde sein.
Ja.
Aber in erster Linie muss man sich natürlich klar machen, es ist auch einfach eine Chance. Das hat man sich hart erarbeitet und dann darf man auch eben stolz darauf sein, als Nummer 1 in das Turnier zu gehen und eine entsprechende Auslosung dafür auch zu bekommen.
Genau, genau, genau. Ja, super. Also dann haben wir heute vom Fußball über Darts, kurzen Ausflug ins Tennis und die NFL in knapp 35 Minuten richtig schön was zusammengepackt. Ich hoffe, es war der eine oder andere Ansatz dabei, den man mitnehmen kann. Wenn ihr Tipps und Hinweise habt, dann uns gerne über die bekannten Plattformen einfach zukommen lassen oder als Kommentar unter dem Podcast auch gerne Anregungen für irgendwelche Inhalte, die ihr gerne hören wolltet, wenn wir aus dem Sportbereich irgendwas mal genauer beleuchten sollen, dann immer gerne. Und deswegen bleibt mir an der Stelle dir noch Danke zu sagen und dir wie immer das letzte Wort zu geben.
Ich bedanke mich auch bei dir, Markus, für die vielen schönen Fragen. Du hast aufmerksam zugehört. Den vergangenen Montag habe ich mitbekommen. Und ich möchte euch Zuhörern und Zuhörerinnen nur sagen, denkt dran, die richtige mentale Einstellung macht Unmögliches denkbar und Denkbares möglich.